Kontext wir hier Genderforschung und Lehre versuchen zu betreiben. In diesem Zusammenhang bin ich sehr glücklich, dass wir Ilse Lenz für diesen Vortrag heute Abend gewinnen konnten. Ilse Lenz ist und war vor allem sehr, sehr aktiv und ist immer noch aktive Soziologin, lehrte von 1992 bis 2014 als Professorin für Geschlechter- und Sozialstrukturforschung an der Ruhr-Universität Bochum und hatte dort einen Lehrstuhl für Soziologie und soziale Ungleichheit in GeschlechterInnen. Viele von euch und von Ihnen werden Ilse Lenz ein Begriff sein aus Debatten und von vielen sehr einflussreichen Texten, die sie in den letzten über 20 Jahren zur Entwicklung feministischer Theorie, aber auch Praxis und Bewegung geschrieben hat. Sie hat so viele unzählige Veröffentlichungen, dass ich Sie bitten würde, selbst auf Ihre Webpage zu schauen. Doch immer ein Blick lohnt sich, habe ich heute wieder gemerkt. Doch nicht nur wegen Ihrer langen engagierten Beschäftigung und Ihrem engagierten Weiterdenken feministischer Theorie und Praxis freue ich mich heute, Ilse Lenz hier begrüßen zu dürfen. Vielmehr konstatierte Ilse bereits 2011 das Auftauchen eines neuen Antifeminismus in Internetforen und unter Bloggern. Das war damals nach dem Kachelmann-Urteil. Ihr erinnert euch vielleicht an den Fernsehmoderator. Sah sie ein neues Motiv entstehen in den Feuilleton-Debatten über das Urteil, nämlich das Bild des Unschuldigen von Feministinnen bedrohten Mannes. Ihr Beitrag damals in den Blättern für deutsche und internationale Politik, übertitelt mit der neue Antifeminismus, der Fall Kachelmann und das Bild vom männlichen Opfer, wäre mir damals total, den ich nicht registrierte, also wir sind sozusagen in der Tat erst seit ein paar Monaten hier mitten reingezogen worden, löste damals eigentlich schon erste gezielte antifeministische Angriffe aus. Seit ein, zwei Jahren, denke ich, aber Ilse wird uns noch mal genauer sagen, glaube ich, wann sozusagen diese Stimmung und die Mobilisierung on und offline sich dermaßen verstärkt hat und auch mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr dafür zurückstreckt, wüste Drohungen bis lebensbedrohende Sachen loszuschicken über das Netz, die einzelne Kolleginnen, die persönlich diskutieren, mit einer uns nahestehenden Kollegin in Kassel. Wie damals findet auch heute der antifeministische Diskurs nicht nur in Männerforen oder Chats statt, sondern geht weit bis ins Feuilleton bekannter Zeitungen hinein. Sabine Haar konstatiert einen deutlichen Qualitätsunterschied zu früher. Heute habe das brutale, homophobe und chauvinistische Ton zugenommen, wie auch Axelie Knapp feststellt. Doch wir wollen nicht nur wie eine gelähmte Schlange auf das Kaninchen schauen, sondern wir haben durchaus auch Interesse hier heute Abend oder vielleicht im Anschluss auch an diesen Vortrag, vielleicht ist das nur der Auftrag einer längeren Auseinandersetzung, uns auch mit Fragen von Gegenstrategien auseinanderzusetzen. Und bundesweit hat die Debatte ja an Fahrt aufgenommen. Es gibt bundesweite Mailinglisten dazu und diverse Foren und Konferenzen, wo die Frage hin und her diskutiert wird, wo Ilse auch immer wieder auf dem Podium stand. Von daher herzlichen Dank, dass du es möglich gemacht hast zu kommen und ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Und wünsche uns eine angenehme Debatte im Anschluss. Doch bevor wir jetzt hier einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. In Kassel wird es nämlich morgen weitergehen. Wer noch mehr dazu wissen will, die Kritische Uni Kassel wird morgen eine Veranstaltung machen mit Andreas Kemper auch dazu. Okay.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Begrüßung. Göttingen ist mir sehr nah, weil ich hier als Kind schon gespielt habe. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, zu Beginn dieser Vorträge immer zu sagen, ich mag Männer und Frauen. Ob blond, ob braun, ob henna, ich liebe alle Männer oder fast alle. Also das ist nicht mein Motiv, sondern ich beobachte eben diese Diskussionen und werde heute Abend Ihnen meine Interpretation vorstellen. Der neue Antifeminismus, Angriffe auf die Geschlechterforschung und Gegenstrategien. Könnt ihr mich da hinten gut hören? Super, schön. Aber ehe ich anfange, würde ich euch ganz gerne ein bisschen fragen. Der geht jetzt nicht weiter. Ja. Jetzt. Hier. Ah, jetzt ist er wieder draußen. Okay. Ja. Wie sehen Sie, wie seht ihr das? Ich lese jetzt drei Zitate vor und würde gerne wissen, falls sich jemand äußern möchte, ob Sie das als Antifeminismus interpretieren. Das erste Zitat: Mit sexistischen Effekten der Frauenförderung werden Universitäten dazu gebracht, genau das zu tun, was sie eigentlich verhindern wollen, dass bei der Besetzung ihrer Positionen nach Geschlecht diskriminiert wird. Wer findet das Antifeminismus? Aha. Zweitens, Geschlecht ist biologisch festgelegt. Frauen sind Hausfrauen und Mütter, Männer sind Ernährer. Wer findet das Antifeminismus? Ja, das dritte ist, glaube ich, nicht schwer einzuschätzen. Genderforschung bzw. Gender Mainstreaming ist aber weder eine Forschung noch eine Wissenschaft, sondern ein von irren, männerhassenden Lesben und durchgedrehten Schwulen frei erfundener Kack mit Soße. Wer findet das Antifeminismus? Gut. Ja, ich fürchte, ich werde der Mehrheit gleich widersprechen. Ich würde vorschlagen, zu unterscheiden zwischen Antifeminismus, darunter verstehe ich Diskurse, Akteure und Bewegungen. Das heißt, sowohl Äußerungen wie auch Menschen, wie auch soziale Bewegungen, die haben wir noch nicht so richtig, die gegen den Feminismus und universale Geschlechtergleichheit mobilisieren. Im Fall der Forschung, ich werde heute Abend überwiegend über die Geschlechterforschung sprechen, fordern Sie die Abschaffung der Geschlechterforschung, der Gleichstellung an der Hochschule und teils die Entfernung von Frauen aus öffentlichen Positionen. Das hört sich bei einem Teil der radikalen Väterbewegung so an: Wenn Frauen Richterinnen sind, werden sie auf alle Fälle für die Frau urteilen, also müssen die da weg. Fragt man sich, ob das so in der Realität zutrifft, würde ich mich sehr fragen, aber es wird so gefordert. Das heißt, es ist eine Antibewegung, die sich mit dem, was sie bekämpft, nun nicht unmittelbar unbedingt auseinandersetzt. Davon würde ich unterschreiben, und das dritte Zitat, denke ich, ist ein etwas farbiges Zitat aus dieser Bewegung, was Ihnen nochmal begegnen wird heute Abend. Das zweite würde ich als Geschlechtskonservativismus bezeichnen. Da geht es nicht gegen den Feminismus und gegen Frauen, sondern die Vertreter dieser Ansicht, zum Beispiel viele Bischöfe, aber auch manche islamische Prediger, wollen, dass der Geschlechterdualismus so bleibt, wie er ist. Der ist für sie biologisch oder normal. Und das ist ein Unterschied zu einem Antifeminismus, der offensiv Feminismus und Frauen in öffentlichen Positionen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen, bekämpft. Ja, Geschlechtskonservativismus, würde ich sagen, das sind also Strömungen, die an dem Geschlechterdualismus und der männlichen Dominanz festhalten wollten. Einige mobilisieren deswegen auch gegen die Geschlechterforschung. Die sagen, also Gott hat uns gesagt, wie die Geschlechter aussehen. Diese Feministinnen, die stören das, die sind also gottlos oder wie immer oder verrückt. In der säkularen Variante, beides ist zu scheiden nun wieder von einem dritten Fall, nämlich der Geschlechterkritik. Es ist selbstverständlich legitim, in, an, um und gegen die Geschlechterforschung Kritik zu üben. Das machen die Geschlechterforscherinnen selber tagtäglich. Wir setzen uns mit Kollegen, Kolleginnen auseinander. Und wenn wir nochmal auf das erste Zitat kommen, ist das für mich Kritik an der Geschlechterforschung. Finde ich okay. Man kann die Dinge so oder anders sehen. Ja gut, ich sehe schon, es gibt Diskussionsbedarf. Aber dass Menschen sagen, das, was die Geschlechterforschung vorschlägt, trägt überhaupt nicht zu ihrem Ziel bei. Ja, darüber muss man dann inhaltlich reden. Wie wird das methodisch festgestellt? Wie kann so eine These fundiert werden? Und wenn man sich dann auf die Kontroverse einlässt, wird man vielleicht sehen, ich würde das auch kritisieren wiederum. Ja, denke ich, hätte ich eine Reihe von Argumenten, um da, wie soll man sagen, auch zu widersprechen. Gut, Unterscheidung zwischen Antifeminismus, Gegenfeminismus, Frauen in öffentlichen Positionen, Geschlechtskonservativismus für eine göttliche oder biologische Geschlechterunterscheidung und die Aufrechterhaltung der jetzigen Arbeitsteilung und Kritik an der Geschlechterforschung. Und nun würde ich sagen, das kann man vielleicht begreifen, ähnlich wie man sagt, es gibt sowas wie Konflikte zwischen Klassen, dass man sagt, es gibt auch sowas wie Geschlechterkonflikte. Und da würde ich erstmal allen Seiten unterstellen, dass sie denken, sie kämpfen für das, was sie gerecht finden. Das sind nicht so materielle Sachen. Ne? Also ich will, dass mir die Frau zu Hause wieder also die Pantoffeln herbringt oder den Fußboden putzt und das Essen kocht, sondern da geht es um Gerechtigkeitsvorstellungen. Und diese Gerechtigkeitsvorstellungen betreffen den ganzen Menschen. Das betrifft das Selbstbild, die Sexualität, die Partnerschaft, die Rechte in der Öffentlichkeit. Und weil das so umfassend und vielfältig ist, sind diese Geschlechterkonflikte vielleicht auch so heftig. Also die müssen nicht die jetzige Form nehmen, aber erstmal denke ich, geht es in den Geschlechterkonflikten um einen Kern der Gesellschaft, wie wollen die Geschlechter zusammenleben. Und da gehen also Vorstellungen von Gerechtigkeit ein, sowohl Werte, Normen, Symbole, zum Beispiel also Feministinnen einfach als Männerhasserinnen zu bezeichnen, das ist ein Symbol. Wenn man sich dann anguckt, wie es in der Wirklichkeit aussieht, gut, das ist was anderes, aber erstmal wird ja versucht, damit was zu machen. Die Geschlechterkonflikte nun wiederum stehen nicht allein, sondern verbinden sich mit Rassismus, mit ethnischen Konflikten häufig und auch mit Klassenaufwertung. Eine der engagiertesten Antifeministinnen im Moment ist die ehemalige Herzogin von Oldenburg, Beatrix von Storch, die zusammen mit anderen Wegbegleiterinnen aus dem deutschen Adel versucht, für ein Verbot der Abtreibung wieder einzutreten, gegen das, was sie als verrückte Geschlechterforschung sieht und so weiter. Das ist jetzt eine Alltagshypothese, kann ich so nicht belegen. Man könnte darüber nachdenken, dass das auch mit Klasse was zu tun hat. Weiß es nicht. Gegenwärtig gehen die Geschlechterkonflikte um Geschlechtsdualismus, also bleiben die Menschen biologische, richtige Männer und Frauen. Und das ist in einer allgemeinen Verunsicherung, Prekarisierung, Neoliberalismus. Mein Gott, da kommen die Schwulen auch noch und dann haben wir noch den Islam. Also es ist so ein Verunsicherung, Prekarisierung und ich denke da, vielleicht geht es auch deswegen so zur Sache, weil also der Wunsch nach Stabilität wieder geäußert wird. Ja, wenn man jetzt über Antifeminismus spricht, sollte man auch kurz über Feminismus reden. Und das ist so, dass der Feminismus lange sich engagiert hat und heute, denke ich, akzeptiert worden ist. Wie ich in ihrem Alter war, war noch selbstverständlich, dass ich heiraten würde und möglichst vier Kinder kriege. Heute ist, also ich meine so die 20-Jährigen, ja, also wir haben ja unterschiedliche Altersgruppen. Heute ist die Gleichstellung und auch die Anerkennung von Homosexualität normativer Konsens. Es ist eher schwierig, wenn alle sagen, wir sind doch eh alle gleich. Ne? Da ist die Feministin irgendwie die Verklemmte, die es noch nicht mitgekriegt hat. Also da ist es sehr schwierig, wieder Geschlechterungleichheit zu thematisieren. Aber dass es Gleichheit geben soll, ist Konsens, denke ich heute. Und auch, dass Homosexualität, verschiedene Spielarten von Sexualität privat, persönlich sind und ja, anerkannt werden. Das zeigt sich auch in den Einstellungen der Männer. Da gibt es sehr interessante Untersuchungen von Wolfgang Wippermann. Der sagt, also wir haben eigentlich sowas wie vier Typen. Die eine, das ist unter einem Viertel heute, sagt, ich will Haupternährer der Familie sein. Das ist ja auch nicht mehr ganz so einfach heutzutage. Der Lifestyle-Macho, der sagt, also ich gehe von einer zur anderen, solange sie mir die Pantoffeln bringt. Sorry, ich nehme das Bild von vorhin nochmal. Solange ich nicht verpflichtet bin und ich guten Sex habe, das ist so ungefähr dieser Typ, 14%. Und wenn man sich bestimmte radikale, antifeministische Homepages anguckt, ist der so am nächsten dran. Also da ist wenig Anerkennung von Frauen, sondern ich gebrauche sie, wenn sie nützlich sind und wenn nicht, finde ich sie blöd. Skeptisch zur Gleichheit in diesem Sinne sind auch unter Männern heute 37%. Offen für Gleichheit sind fast zwei Drittel und sicher mehr in der jungen Generation der neue Mann mit 32% und der postmodern flexible Mann, der sagt, ich will mich ja darauf einstellen, ich will auch eine kluge und schöne Freundin, aber eigentlich will ich dann den Job doch nicht aufgeben. Also Leute, die neue Wege suchen, aber sie sehen, wir haben heute eine breite Mehrheit für Gleichheit. Was ist es mit der Geschlechterforschung heute? Sie ist am Rande, sie ist anerkannt, aber sie ist nicht im Zentrum der Wissenschaft. Ich glaube, das kann man sagen. Aber sie ist drin und draußen zugleich. Und sie ist einerseits normal und andererseits stellen wir doch noch ziemlich viel Ressentiment fest. Wobei, wenn man einmal kollegial zusammenarbeitet, das rasch weg ist. Dann hört man sich so ein paar blöde Witze an. Ich bin von einer Frau kaputt gemacht worden vor 20 Jahren. Und na gut, sagt man, ich habe auch mal hin und wieder eine interessante Erfahrung mit einem Mann gemacht. Und dann kooperiert man irgendwie und dann ist diese, was ich auch verstehen kann, was als Kränkung ankommt, auch nicht mehr das, was das große Thema ist. Also von daher, ich denke, es gibt eine Anerkennung, eine Normalisierung, aber auch noch starke Ressentiments gegenüber, also wie soll man sagen, ja, wirklich guten Forscherinnen und Frauen in Führungspositionen. Das könnte man mit innen und außen zugleich beschreiben. Gucken wir auf die DFG-Kriterien der Förderung, die sagen, also Förderung muss auch diese Gleichheitsfrage mit beachten. Das ist auch Standard der internationalen Wissenschaftspolitik. Es gibt also so etwas wie eine widersprüchliche Position der institutionellen Integration und Marginalisierung. Das bedeutet aber auch, dass die Geschlechterforschung viele potenzielle Bündnispartner hat. In emanzipativen und Frauennetzwerken, in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit. Sie ist nicht mehr draußen, sondern sie ist drinnen und draußen zugleich. Und dadurch, dass sie drinnen inhaltlich und selbstkritisch beiträgt, hat sie durchaus eine starke Position. Wie unterschiedlich das ist zum klassischen Antifeminismus, will ich Ihnen in einer kurzen Folie zeigen. Das war also sozusagen ein wesentlicher Strömung innerhalb der Professorenschaft, innerhalb der Politiker und innerhalb der Unternehmen. Der Antifeminismus hat damals vom Katheder gepredigt, Frauen brauchen kein Studium, das schädigt ihre Weiblichkeit und Gebärfähigkeit. Er hat gepredigt, keine Frau darf jemals über einem Mann stehen. Es gab also lange Kämpfe, dass auf keinen Fall eine Frau Volksschuldirektorin werden darf. Heute sucht man die händeringend, weil dann würde sie einem Lehrer was anschaffen können und das wäre gegen die natürliche und nationale Ordnung. Also Festlegung der nationalen deutschen Frau auf Mutterschaft und Haushaltsarbeit, Ausgrenzung der Frau aus höherer Bildung, qualifizierten Berufen, Wissenschaft und Politik, Allianz mit rassistischen Kräften, der Bund gegen Frauenemanzipation, so hieß dieser Bund mit mehreren tausend Mitgliedern, hat enge Verbindungen mit Antisemitismus und Nationalismus gehabt. Und da sehen Sie schon, dass wir einen großen Unterschied zu heute haben. Damals ging es um die männliche Überlegenheit. Heute, und das sollte man ernst nehmen, ist das ein Gleichheitsdiskurs. Das kann man gut, also wie soll man sagen, ich finde das sehr interessant. Ich wäre auch froh, wenn man mit Antifeministinnen und Antifeministen ernsthaft über Gleichheit sprechen könnte. Ich muss gleich dazu sagen, weil das öfter missverstanden ist, selbstverständlich erleben Männer auch Geschlechterungleichheit. Und manche in sehr massiver Art und Weise. Also ein Beispiel, mehrere Beispiele in der Familie, wo Männer mit 50 Jahren dann mehr oder minder aus dem Job rausgedrängelt wurden und sie nicht mehr wussten, wo ihre Perspektive ist. Die Frage des Wehrdienstes ist in der Frauenbewegung sehr kritisch diskutiert worden. Also der Spruch, die Waffen nieder, Männer sollen nicht in Massakern in Kriegen fallen, kommt aus der Frauenbewegung, aus der klassischen. Und sie hat sich dagegen gewehrt und findet es teilweise jetzt auch nicht so ganz gut, dass Frauen mit in der Armee sind. Aber diese Form von Ungleichheit gibt es selbstverständlich. Es gibt auch Probleme mit Jungen in der Schule. Woher die kommen, ist wieder eine andere Frage. Vermutlich nicht, weil die Grundschulen Ponyhöfe sind. Also da hätte ich Zweifel, aber... Also von daher, es gibt geschlechtsspezifische Ungleichheitslagen, die sich mit Klassen und ethnischen Lagen wiederum verbinden, in so einer Art Koppelung. Und das hat die Genderforschung auch ziemlich klar herausgearbeitet, schon seit längerem. Im Antifeminismus ist heute ein Gleichheitsdiskurs, in dem es heißt, wir brauchen die Gleichheit, ich sage es ein bisschen überspitzt, der männlichen Opfer, für männliche Opfer, weil die Frauen längst herrschen. Also Gleichheit von männlichen Opfern in einer Femokratie. Da fragt man sich etwas verblüfft. ein Drittel im Parlament, in der Regierung eine Kanzlerin, aber auch nicht unbedingt in den maßgeblichen Positionen, überall Frauen im Management, wissen wir Bescheid, also im Top-Management 95% Männer. Ja, wo herrschen diese Frauen eigentlich überall? In Medien sind sie, glaube ich, 15-20% inzwischen. Also wenn man da empirisch drauf guckt, da wird gesehen, dass Beteiligung mit Macht und Herrschaft verwechselt wird und selbst minimale Beteiligung. Und schon die Quote im Management ruft also ungeheure Befürchtungen von Verlust der Leistungsfähigkeit, Frauenwillkür und so weiter hervor. Ja, ich würde auch sagen, ein Punkt, wo ich auch sagen würde, wo es wirklich große Probleme gibt, sind die Fragen des Sorgerechts. Also da sind wir in einem Übergang bei nicht-ehelichen Kindern, wo früher das Recht auf Seite des bürgerlichen Vaters stand. Sie waren mit dem Vater nicht verwandt. Es gab keinerlei Sorgeverpflichtungen, abgesehen von Unterhaltszahlungen. Heute ändert sich das Denken und auch die Mehrheit der Geschlechterforschung, soweit ich das sehe, nimmt mit großem Interesse zur Kenntnis, dass Männer, Väter viel mehr sich an der Erziehung der Kinder beteiligen wollen und überlegen sich da auch Modelle. Also das ist ein schwieriger Punkt, aber da denke ich, muss man einfach diskutieren, wie unsere Gesellschaft mit dieser Frage Trennung, Elternschaft und so weiter umgeht. Ja, die antifeministischen Diskurse sprechen zwar von Gleichheit, meinen aber, man muss die Männer stärken. Das gibt es dann manchmal auch im öffentlichen Diskurs, also man muss Klitschko in die Grundschule bringen, damit die Jungs endlich mal was haben. Ob Klitschko uns da so hilft, das weiß ich nicht genau. Sehr viele Äußerungen sind von Emotionen getragen. Was ich sowas wie affektiven, ja, wie soll man sagen, Gegnerschaft, Antagonismus gegen den Feminismus nennen würde und auch gegen die Vorstellung, dass Geschlecht nicht natürlich ist. Und also sowas wie der Gender-Begriff. Schon der ist sozusagen inzwischen zum roten Tuch geworden. Warum, frage ich mich auch, aber gut. Es wird gefordert, die Ausgrenzung von Frauen aus Entscheidungspositionen, wenn man da liest, was über Mutti Merkel so geschrieben wird, da wundert man sich auch. Justiz, Wissenschaft und Politik, da sie nicht rational und professionell handeln würden, sondern parteilich für Frauen. Ich will das nochmal an einem Beispiel beleuchten. Die Berichterstatterin beim Bundesverfassungsgericht, dass das Sorgerecht für ledige Väter erweitert hat, war eine bekannte Feministin, nämlich Christiane Hohmann-Dennhardt. Man kann ihr nicht vorwerfen, sie sei nicht professionell gewesen. Also ist jetzt ein besonders plakativer Fall, aber trotzdem. Diese Vorstellung, Frau ist inkompetent, nutzt das alles für sich selber, die zieht sich da also durch. Und deswegen, erstens haben wir eine Frauenherrschaft und zweitens ist sie illegitim. Dies verbindet sich mit rassistischen, homophoben Strömungen in einem Teil des Antifeminismus. Es gibt auch andere Strömungen. Es gibt, und das ist Gott sei Dank ein bisschen zurückgegangen, dann noch etwas, was ich Sexualimperialismus nennen würde. Wie können wir die Frauen in Südostasien, die Polinnen, die Afrikanerinnen besonders gut für uns nützlich machen? Und da ist das bei mir weit jenseits der Menschenrechte. Stichwort Leutnant Dino. Ja, also ich habe schon gesagt, der Antifeminismus ist in verschiedenen Denkströmungen. Er ist vereint durch die Vorstellung, dass der Feminismus bekämpft werden muss und das Konzept Geschlecht gefährlich ist oder irrig oder verrückt, je nachdem. Es gibt keinen Genderismus, aber diese Menschen nennen sich Antigenderisten. Also ich kenne niemanden, der für Genderismus eintritt in meiner näheren und ferneren Umgebung, aber man hat nun beschlossen, dass es Genderismus gibt und da macht man einen Antigenderismus. Was man darunter verstehen kann, ist Ablehnung dieses Begriffs Geschlecht, das gesellschaftlich geprägt ist, und Stabilisierung der Zweigeschlechtlichkeit, des Geschlechtsdualismus. Ja, das ist also übergreifend, das eigentlich, denke ich, eint alle Strömungen. Aber das ist in ganz unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Richtungen verorten sich verschiedene Antifeministen und Antifeministinnen. Die neoliberale Strömung ist gegen Gleichstellungspolitik, will teils eine ungleiche Familie-Arbeitsteilung und Elternrechte. Das ist noch viel deutlicher in den USA. In Deutschland widersprechen da manche Antifeministen wieder, wenn man sagt, also wir brauchen die stabile Familie in wirtschaftlichen Wandel, Neokonservatismus, ein starker Flügel im Nationalismus und Rechtsextremismus, religiöser Fundamentalismus, christlich und islamisch und schließlich eine antifeministische Strömung in der breiten Strömung für Väterrechte. Getrennt davon ist der rechtsextreme Flügel des Antifeminismus, was also um, wie soll man sagen, die Neonazi-Gruppen geht, weil die Frauen eigentlich eher akzeptieren. Also da ist die Frau erwünschte Kampfgenossin, sie soll nur zum Volk beitragen und gegen die Ausländer kämpfen. Und das unterscheidet sich von der teilweise doch sehr affektiven, emotionalen Einstellung anderer antifeministischer Richtung gegen Frauen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, nicht so richtig Zeit. Ich habe versucht zu zeigen, dass diese Gruppen und Vereine also wirklich quer rüber verortet sind und dass man also sich den Antifeminismus keineswegs mit der Rechten gleichsetzen kann, wenn er auch einen starken rechten Flügel hat. Ja, und nun komme ich zur Geschlechterforschung und lese Ihnen erstmal ein etwas plattes Manifest vor. Das ist also die IGAF in der Schweiz, Interessengemeinschaft Antifeminismus, die also 9 Punkte gemacht hat und, nee, sie hat mehr, Entschuldigung. Aber der 9. Punkt ist nun Kampf dem Genderismus. Wie gesagt, wer hier im Raum einen Genderismus kennt, kann sich auch mal kurz melden. Gut. In Göttingen zumindest ist das noch nicht verwurzelt, scheint es. Also Kampf dem Genderismus. Wir lehnen den Genderismus in Form von Gender Mainstreaming und Gender Studies rigoros ab. Wir bekämpfen Gender Mainstreaming, welches Männer und Frauen zu geschlechtslosen Neutren umerziehen will und schleichend auf allen gesellschaftlichen und staatlichen Ebenen eingeführt wird. Indem Geschlechter lediglich als beliebig veränderbare Konstruktionen betrachtet werden, sollen sie nach ideologischen Vorstellungen umgeformt werden. So soll der Weg zur frühkindlichen Sexualerziehung, zur Legalisierung von Pädophilie, der politischen Homosexualität und zur endgültigen Demontage der traditionellen Familie vorbereitet werden. Gender Mainstreaming wird von Gleichstellungsbüros auch als Legitimitätsfassade für hemmungslose Frauenförderung benutzt, indem dieses Konzept nach außen so dargestellt wird, als würde es beide Geschlechter gleichermaßen berücksichtigen. Wir wollen, dass der Genderismus in all seinen Facetten verdrängt wird. Insbesondere soll er staatlichen Stellen, Behörden und staatlich finanzierten Institutionen untersagt werden. Und das ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber nicht trivial. Es geht um Verbote einer offensiven Gleichstellungspolitik. Es geht um ein Verbot, über Gender nachzudenken. Das wird mit Pädophilie, also das finde ich nun besonders interessant, weil der Feminismus als erstes gegen sexuellen Missbrauch gekämpft hat, und Homosexualität verbunden. Verbot, ausschaffen, verdrängt wird, untersagt werden. Ja, und es gibt nun auch andere Richtungen. Ich wollte Ihnen kurz 3 Verläufe in Deutschland vorstellen. Falls Professor Buchholz im Saale ist, fände ich nett, wenn er sich dann melden würde. Sind Sie das? Ja? Ne? Ne, ich weiß es nicht. Gut, okay. Ich dachte nur, also kann auch gerne recht zu einer Stellungnahme kriegen. Ne? Erstes begann mit einer Erhebung, ich würde sagen eher gegen Genderforschung. Es wurden alle Rektorate angeschrieben und gleichzeitig die Geschlechterprofessuren und gebeten, sich zu beteiligen. Der Fragebogen hatte die interessante Ausgangsthese. Es war nicht eine Ausgangsthese, sondern eine inhaltliche Frage, aber die hing wohl mit der Grundthese zusammen. Was ist der Gegenstand der Gender Studies? Ist das die zentrale Behauptung, dass Frauen fortgesetzt durch ein allgegenwärtiges System männlicher Vorherrschaft unterdrückt sind, das Gendersystem? Ja, also wer sowas schreibt, der war einfach nie in der Veranstaltung oder hat sich vermutlich neuere Publikationen doch eher sparsam zur Kenntnis genommen. Daraufhin diese Frage hat also doch Skepsis geschaffen. Man hat dann festgestellt, dass Professor Buchholz nicht unmittelbar zur Geschlechterforschung geforscht hat, dafür aber politisch aktiv geworden ist in verschiedenen Äußerungen gegen die Geschlechterforschung. Nun gibt es ja sowas wie eine Neutralität in der Wissenschaft. Also wenn ich zum Beispiel über Atomkraftwerkbetreiber forschen würde, ich bin eher ökologisch eingestellt, dann wäre es zumindest sinnvoll, wenn ich vorher nicht an der Speerspitze der Bewegung gegen Atomkraftwerke gestanden hätte und wenn zumindest deutlich ist, dass ich vorher wissenschaftlich wertfrei dazu geforscht habe. Das heißt, dass ich mich ausgewiesen habe im Fachkollegium. Daraufhin wurde hingewiesen in einer Rundmail, dass wie die DFG also eigentlich Forschung fördert, nämlich wissenschaftliche Publikationen im Feld, Ausweis der Leistung zu dieser Frage, die kann woanders voll da sein, würde ich nie bestreiten, dass doch nicht vorhanden zu sein scheint. Es wurde die Homepage von Professor Buchholz zitiert und dann wurde gefragt, dass das doch der individuellen Entscheidung überlassen sein sollte, man gibt nur den Hintergrund, ob man sich da beteiligen will oder nicht. Und es gab offensichtlich keine Beteiligung. Das ist umgemünzt worden in einen schamlosen Boykottaufruf. Also wenn ich sage, macht nicht mit, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, überlegen Sie bitte schön, ob Sie mitmachen wollen. Wenn es sich um ein wissenschaftliches Forschungsprojekt handelt, wo also die Objektivität und die vorige Befassung damit zumindest gut hinterfragbar sind. Ja, was erfolgte, waren dann heftige Diffamierungen im Umfeld dieser Aktionen, die also sehr stark ins Persönliche gehen. Und anstelle einer Information wurde von einem Boykottaufruf gesprochen und die Freiheit der Wissenschaft als bedroht gesehen. Es ging nur darauf hinzuweisen, dass das entscheidungsbedürftig ist. Man hätte sich auch dafür entscheiden können. Ja, diese Untersuchung, obwohl sie also durch alle Rektorate gestützt werden sollte, fand also keinen Widerhall. Dann eine Kampagne gegen die Evaluierung der Geschlechterforschung in Niedersachsen von dem Blog ScienceVoice und wieder Professor Buchholz. Zu Beginn eines Papiers dazu streitet Professor Buchholz zuerst mal ab, dass Gleichstellung ein Staatsziel sei. Das ist es aber nun seit der Verfassungsänderung 2004. Die Umsetzung der Gleichberechtigung ist die Aufgabe des Staates. Von daher ist offensichtlich etwas nicht ganz wahrgenommen worden. Der Staat muss sich aktiv für Verwirklichung der Gleichberechtigung umsetzen, sollte das meiner Ansicht nach ruhig auch im Fall männlicher Erzieher und ähnlichen Sachen tun, ne? Bei Jungen in der Schule, aber das ist ein Staatsauftrag. Deswegen also sind auch die Angriffe auf das Hochschulgesetz Niedersachsen, die da erfolgen, nicht so recht überzeugend. Dann kommen Angriffe auf die Evaluierungskommission in Niedersachsen. Es wird behauptet, ein Lobbybericht von Frauen mit Frauen über Frauen. Ich habe das meinen Kollegen aus der Physik erzählt, dass wir in Zukunft bitte gerne die Physik von Geschlechterforscherinnen evaluieren wollen, weil offensichtlich, Fachkompetenz wird nicht mehr so recht gesehen, sondern das Geschlecht ist entscheidend in diesem Fall. Also ich finde es wirklich unglaublich, das muss ich jetzt doch mal sagen, dass die Vorstellung, Evaluierung erfolgt durch Fachkollegen und Kolleginnen, im Fall der Geschlechterforschung nicht gelten soll. Warum eigentlich? Weil es Frauen sind? Nur Frauen in der Kommission? Es ist also, ich denke, das spricht für sich. Und schließlich sind in der Schrift noch Diffamierungen gegenüber Geschlechterforscherinnen, die dann nicht aus den Forschungen und der methodischen Auseinandersetzung damit abgeleitet sind. Also ich warte im Moment auf inhaltliche Auseinandersetzungen, die dann auch das hinterlegen würden, sondern unter anderem aus einem Interview im Internet, also Paula Villa bei Heisenet. Unwissenschaftlich, Lüge, Farce. Ja, dieser Sprachgebrauch angesichts dieser Fundierung zeigt, denke ich schon, dass es da um Gegnerschaft geht, um Ablehnung und auch um Abschaffen. Und damit sind die Grundlagen für eine sachliche Auseinandersetzung nicht gegeben. Ja, eine weitere Aktivität des gleichen Kollegen war dann schließlich die Frankfurter Erklärung gegen das Gender Mainstreaming, Gleichstellung in der Hochschule. Die hat also, obwohl sie schon länger läuft, 1365 Unterzeichnerinnen gefunden, 40 Professoren. Ich kenne die nicht, es kann sein, dass die in ihrem Feld gut forschen, aber sie sind mir zumindest noch nicht aufgefallen und ich lese relativ regelmäßig Wissenschaftsberichte. Ja, deswegen komme ich jetzt zu diesem Schluss. Das ist jetzt nur ein paar Beispiele, also müsste man noch systematischer machen. Diese Mobilisierung gegen die Geschlechterforschung zeigt erstens Unwissen über deren Frage. Sie erinnern sich an die Leitfrage in der Fragebogen. Ergebnisse und Publikationen. Sie baut auf Fehlbehauptungen, Ressentiments und Stereotypen auf. Frauen sind für Frauen immer, Unwissenschaftlichkeit deswegen. Sie konstruiert einen unwissenschaftlichen Genderismus, den, wie gesagt, das Fach selbst so nicht hat. Das ist so ähnlich, wie wenn ich den Biologen vorwerfen würde. Ihr glaubt ja wirklich, na gut, ich lasse es mal lieber. Dem Genderisten quasi religiös folgen sollten. Diese Mobilisierungen sind auch gescheitert. Aber sie führten zu Verletzungen und Einschüchterungen der betroffenen Personen. Es ist nicht einfach, ich werde ein bisschen mehr danach noch sagen. Und zur Verunsicherung der Genderstudierenden. Also es gibt ja ein hohes Interesse an Gender Studies, aber etliche sagen auch, ja, wenn man sozusagen unser Feld so runtermachen kann, was heißt das eigentlich? Das bedeutet, dass die Freiheit des Studiums durch unwissenschaftliche Kampagnen im Moment beeinträchtigt wird. Und wegen einer gruppenbezogenen Diskreditierung würde ich schon sagen, wir haben Angriffe in Bezug auf die Freiheit des Studiums und auf die Freiheit der Wissenschaft. Das ist aber, also sozusagen Frauenforschung für Frauen, das ist... wird abgewertet, diffamiert, angegriffen ohne inhaltliche Auseinandersetzung. Das geht aber auch um Personen. Ich erzähle jetzt doch kurz aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe also betreut eine Expertise und eine Magisterarbeit war über Antifeminismus im Netz. Daraufhin war zu lesen, dass es sich um Ansichten eines Clowns handle, weil das von Heinrich Böll Stiftung finanziert wurde und Heinrich Böll auch einen Roman namens Ansichten eines Clowns geschrieben hat. Es wurde behauptet, in dieser Expertise seien Antifeministen mit Rechtsextremismus gleichgesetzt worden. In der Expertise steht genau das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Ich hoffe, wenn Sie mir zugehört haben, wissen Sie, dass das nicht meine These ist. Das geht aber bis heute durch. Also wie gesagt, eine inhaltliche und methodische Auseinandersetzung ist unterblieben. Stattdessen kriegte mein Rektorat einen Brief. Meine Kollegen und Kolleginnen bekamen Mails, wie unwissenschaftlich ich bin. Die Studierenden, da wurden illegal die Internetadressen abgegriffen von den Studierenden. Und die wurden informiert, dass es also Umtriebe an dieser Universität ausgehend von einer Hochschullehrerin Ilse Lenz gäbe. Und man möchte doch bitte schreiben, wenn man da irgendwas festgestellt hätte. Das würde ich als Denunziation bezeichnen. Ja, an Ministerien und das Landesrechnungshof wurde geschrieben, weil ich Mittel verschwendet hätte. Es wurden keine Mittel ausgegeben für diese Untersuchung. Und weil ich unwissenschaftlich sei, Motto Ansichten eines Clowns, Roman Heinrich Böll und so weiter. Es kam zu Diffamierung, Verdrehung und Hasskampagnen im Internet. Und ich bin nicht die Einzige, die regelmäßig Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhalten hat. Das ist noch härter, das wurde gegenüber Nahestehenden gemacht. Der Autor dieser Expertise hat E-Mails bekommen, in dem Mord an seiner Familie angedroht wurde. Solange davon keine Distanzierung erfolgt, sondern man sagt, das sei ein spielerischer Umgang. Also ich kann das nochmal zitieren, es wurde im Internet stand lange eine Äußerung, dem würde ich am liebsten die Kehle durchschneiden, der Name klingt ja irgendwie jüdisch. Das ist dann problematisiert worden und daraufhin wurde gesagt, ja, das ist ein spielerischer Umgang mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Solange das so ist, sehe ich nicht so recht, dass man sich da auseinandersetzen kann. Und wegen dieser individuellen Bedrohung und Diffamierung ist durchaus von einem Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft zu sprechen. Ja, diese Angriffe auf die Geschlechterforschung erfolgten also mit hoher Aggressivität. In eher kleinen Zirkeln. Ich habe nicht gesehen, dass da öffentlich zugehört wurde. Also Verletzungen sind erfolgt, Einschüchterungen sind erfolgt, aber es gab offensichtlich wenig Aufgreifen dieser Forderungen, die ja auch ein starkes Moment von Emotionen und Ressentiments haben. Da spielte sicher eine Rolle, dass über diese den Antifeminismus von Seiten der Böll- und Friedrich-Ebert-Stiftung informiert wurde. Und dann auch die Sprache, die da eingesetzt wurde und die nicht dafür spricht. Also ein Teil dieser E-Mails an die Studierenden hieß dann, ich bin ein echter Mann und werde gegenüber diesem Bübchen, deinem Autor, der Expertise euch zeigen, was ich kann. Na, wenn ich das kriege als Student, weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und nun haben wir aber seit 2013 eine Neuformierung des Antifeminismus. Es gibt einen liberalen Flügel, der sich deutlicher äußert. Da wird auch zu sehen, ob da irgendwann mal, also vielleicht doch ein Gespräch möglich sein wird. Und zugleich Bündnisse mit dem politischen und sozialen Rechtspopulismus. Da kommen also Antigeschlecht, Antigender, Homophobie und Rassismus zusammen. Und das will ich Ihnen im Folgenden noch zeigen. Es geht einmal um den Versuch, den Feminismus zu diskreditieren, massivst abzuwerten. Also kulturelle Hegemonie für männerzentrierte Positionen und dann politische Mobilisierung von Seiten des Rechtspopulismus. Was etwas bedrückend ist, dass in diesem ganzen Zusammenhang dann immer sowas auftaucht wie, ja, diese Schlampen, da werden schon die Muslime kommen und die mal ordentlich verprügeln. Das war beim Slutwalk, ne? Also Sie erinnern sich vielleicht, der Slutwalk hat ja viele interessiert, haben auch viele Männer mitgemacht. Ja, wenn da erstmal unsere Freunde von der Islamfront reinhauen. Das kann ich eigentlich nur als Rassismus bezeichnen. Und gleichzeitig trägt es eben zu Stereotypen über islamische Männer bei, die durchaus, also wie soll man sagen, ja, ich sage das eben schon, rassistisch sind. Ja, also ich habe gesagt, wir haben einmal sowas wie eine kulturelle Offensive von Bestseller-Autoren. Da ist erstmal Akif Pirinci zu nennen. Wer kennt den denn? Das war offensichtlich ein sympathischer Autor von Katzenkrimis. Und dann hat er sich schon vorher, politisch sehr fanatisch gebärdet in seinem Buch über Deutschland. Ich habe jetzt leider den Titel nicht parat. Deutschland, der helle Wahnsinn oder sowas ähnliches. Und nun hat er dann das als nächstes Thema die Geschlechterforschung entdeckt und das am Beispiel sexuelle Vielfalt. Sie wissen ja, es gab diesen Sommer eine Kontroverse über ein Buch über sexuelle Vielfalt, auf das ich jetzt nicht im Einzelnen angehen will, aber da wurde also vorgeschlagen, Homosexualität, andere sexuelle Spielarten, sexuelle Praktiken sozusagen in der Schule zu vermitteln. Gut, kann man unterschiedlich sehen. Er hat dann also eine Facebook-Äußerung gemacht, früher wäre so eine Tante 30 Jahre lang im Knast verrottet mit ihren Arschfick-Fantasien, heute geht das nicht mehr. Und daraufhin gab es Mordaufrufe im Facebook, also in einem halböffentlichen Raum, auf diese Forscherin. Das ist ein bisher unerreichtes Maß der Brutalisierung in Deutschland. Das andere lief immer über E-Mails und so. Jetzt also gab es eine Jagd im Facebook. Es gab demgegenüber Solidarisierungseffekte, sehr wichtig, von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Politikwissenschaft, Pädagogik. Da hat die Fachwissenschaft also eindeutig Position bezogen. Akif Pirinci will nun ein Buch schreiben, was vermutlich bald rauskommt, mit dem Arbeitstitel Die große Verschwulung. Ja, ich finde das nicht so wahnsinnig überzeugend, wenn ich das lese. Und wie ich 12 Jahre, dann konnte ich also noch unheimlich lachen über sowas wie Arschficken und Ficky Ficky und so weiter. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das ankommt, weil ich das eher pubertär aggressiven, homophoben Antifeminismus finde. Ich habe Ihnen die Kostprobe vorhin schon mal gebracht. Weiß ich, ob ich es nochmal vorlesen muss? Nö. Also, Kack mit Soße, der was von anerzogenem Geschlecht deliriert und von opportunistischen Politikern nur deshalb durchgewunken wird, damit die aggressive Lesben- und Schwulenlobby und die rot-grün versifften Medien sie nicht der Unmodernität, ja Rechtsradikalität seien. Das hat er Ihnen noch nicht dargeboten. Also, wenn das der Duxus dieses Buches ist, ich fände gar nicht schlecht, wenn Sie das dann mal, also, wie soll man sagen, man liest ja immer, was man gerne liest, aber vielleicht doch mal anschauen. Und in dieser Debatte auch ihre eigene Position entwickeln und sich äußern. Der zweite interessante Bestseller-Autor, oder inzwischen schon Bestseller, ist von Hüebeck, Die Unterwerfung. Und da ist sozusagen der Migrant als instrumenteller Erfüller der eigenen Wünsche. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ich habe das Buch leider nicht gelesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt selektiv in dem, was ich sage, was ich in den Feuilletons wahrgenommen habe. Huibeck ist der Meinung, das Patriarchat war effektiv, da hatten wir Ordnung. Wenn der Islam das jetzt einführt und islamische Männer, dann werden die Männer sich dem beugen. Die Kapitulation vor einem imaginierten Islam, so wie der sich den vorstellt, wird mit dem Positiveffekt der Patriarchalisierung garniert. Frauen werden vom Beruf ins Haus geschickt, deswegen haben wir Vollbeschäftigung. Die Polygamie wird möglich und die Mädels werden wieder springen. Also ich finde es erstaunlich, dass das doch sehr wenig diskutiert wurde. Einerseits der Rassismusinhalt, weil das ein spezifisch konservativer Islam ist, der hier sozusagen als allgemein so fantasiert wird. Und dann auch, was das eigentlich für Frauen heißt. Abspaltung und Projektion der eigenen Dominanzfantasien auf Islamisten, würde ich das in aller Kürze nennen. Und eine spezifische Kombination von, aber diese spezifische Kombination für Rassismus, Homophobie und Sexismus scheint mir für Strategien doch sehr wichtig zu sein. Ja, ich habe gesagt, es geht einerseits um die kulturellen Antifeministen, die also jetzt gerade Massenbücher oder Romane schreiben. Aber auch in der Politik hat der Antifeminismus nun einen Bündnispartner auf nationaler und auch auf EU-Ebene gefunden. Die AfD tritt für antifeministische Positionen ein. Ich bin mir sehr unsicher, also nachdem das der FDP, die hat ja gar nicht Antifeminismus betrieben, sondern eigentlich nur, wie soll man sagen, so neoliberale Anti-Gleichheitspolitik, wie das der AfD so bekommen wird, das wird man sehen. In Deutschland tun sie das vor Ort. Aktive Antifeministinnen und rechte, katholische, evangelikale und so weiter, Frauen, die sind da sehr aktiv. Und in Europa im Bündnis mit Rechtskatholiken und ebenfalls Rechtskirchenkreisen der Demo für alle. Da gelang es also, einen Bericht zur weiteren Liberalisierung der Abtreibung in Europa niederzustimmen. Wenn man weiß, dass das eventuell was in Irland geändert hätte, wo mehrere minderjährige Mädchen gestorben sind am Verbot der Abtreibung, dann kann man das auch so ein bisschen einschätzen. Ja, AfD ist also der Meinung, dass Gender-Mainstreaming einerseits Leistung statt Quote bedeutet und zweitens zum sexuellen Missbrauch führt. Und da ist eine interessante Verschiebung. Vorher ging es dem Antifeminismus, war alles Schwarze das Kampfsymbol, Frauen sollten in keinen öffentlichen Positionen sein, weil sie nur für Frauen entscheiden würden. Feministinnen waren Männerhasserinnen. Jetzt haben wir sowas wie der Schutz des Kindes. Es wird um die Mütter und Väter geworben und es wird die Perversion und die Pädophilie betont. Und das ist, denke ich, verbunden mit wieder einer Verbotsstrategie. Es geht um das Verbot von Sexualpädagogik bei den Radikalen, bei den anderen von, wie soll man sagen, Sexualpädagogik nur am Einverständnis mit den Eltern. Das heißt, die Eltern haben das Elternrecht. Die Kinder werden von ihnen geschützt. Die Interessen der Kinder spielen nur insofern eine Rolle, als man sie mit diesem Verbot gewahrt sieht. In diesem Zusammenhang wird Nationalismus mobilisiert, Gender Mainstreaming in der EU. Und wir wollen ja national und zu Hause bestimmen, was los ist. Ne? Kommt da von Europa, diese kalte Europapolitik. Und das Gender Mainstreaming ist überhaupt das Verrückteste. Es wird mit Ressentiment gegen das Wort Gender gespeist. Gender, Irre und Homosexualität. Nicht zufällig erleben wir eine Annäherung zwischen Pegida und der AfD. Wobei bei der Pegida besonders interessant ist, die sind gegen Gender Mainstreaming, weil das irgendwie so sprachlich zu irren Sachen führt und gleichzeitig für sexuelle Selbstbestimmung. Also Pegida ist ein durchaus noch sehr heterogene Gemengelage, wo man sehen wird, wie sich das sortiert. Dennoch ist dann natürlich Offenheit zu Rassismus und Anti-Islamismus Teil der AfD-Strategie geworden, zumindest der Kreise in der AfD, die mit Pegida zusammenarbeiten wollen. Es wird das Elternrecht für Kinderschutz in Anspruch genommen und damit werden die Chancen der Kinder, selbst zu bestimmen, was sie werden, nicht mehr gedacht. Also insgesamt finde ich, zeichnet sich auch da ab, wenn man sagt, Jungen müssen Jungen werden, Mädchen müssen Mädchen bleiben. Wir haben die Geschlechterrollen, die gibt uns die Biologie. Da sind Freiheitsspielräume für Mädchen wie auch für Jungen doch eingeschränkt. Eiserner Käfig hat der Max Weber das mal im anderen Zusammenhang genannt. Ja, und wie sieht es nun mit Strategien aus? Also erstmal denke ich, sollte man mal gucken. Ich muss dazu sagen, mir ist leider der Text im Zug abgestürzt. Und das ist ein Teil, den ich nicht mehr überarbeiten konnte und den ich Ihnen deswegen auch nicht vorstellen möchte. Also ganz, ganz wichtig ist die Zusammenarbeit einmal innerhalb der Sozialwissenschaft. Und was die Geschlechterforschung angeht, der Geschlechterforschung innerhalb der Universität und der Praxis. Die Kolleginnen in der Praxis haben diese Angriffe schon viel früher erfahren. So Ende der Nullerjahre kam das bereits, dass ihnen vorgeworfen wurde, Männer zu hassen, dass man sie in ihrer Institution delegitimiert hat und teilweise auch ähnlich vorgeführt, wie was ich eben von mir berichtet habe. Also von daher, die wissen genauer, was los ist. Die sind auch institutionell erfahren. Die Zusammenarbeit der Geschlechterforschung in Wissenschaft und Praxis halte ich für sehr wichtig. Zweitens muss man, denke ich, in den Medien aktiv werden. Wenn es Kampagnen gibt, die mit Ressentiments und Emotionen spielen, ist es ja wichtig zu sagen, wofür die Geschlechterforschung wirklich steht. Und da, denke ich, ist es auch wichtig, die Untersuchung zum Wandel der Arbeitswelt, zur Gleichheit in der Erziehung, zu den Wünschen, zum Beispiel mache ich jetzt gerade ein Projekt, sehr, sehr spannend mit Michael Mäuser, zu Elternurlaub für Väter. Wer kann sich da eigentlich beteiligen? Können das auch Arbeiter? Wie sieht das mit Vätern mit Migrationshintergrund aus? Warum wollen die das? Wie wird das im Paar ausgehandelt? Das sind ja Fragen, die wirklich auch Zukunftsfragen betreffen. Was macht man bei Prekarisierung? Gibt es da stärkere Konkurrenz zwischen Männern und Frauen oder hält man da eher zusammen? Also ich spreche jetzt ein bisschen aus meinem Bereich. Was bedeutet ein soziales Auseinanderdriften? Also diese Ergebnisse in der Gesellschaft und in den Medien breiter vorstellen, diskutieren und ansonsten, ja, denke ich, dem eigenen Forschungsauftrag weiter fröhlich, kritisch und auch selbstkritisch nachkommen. Dankeschön. Vielen Dank.